Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des E-Commerce Podcasts, diesmal zum Thema Omnichannel. Mein heutiger Gast ist Sebastian Kirbus. Er ist Principal Solutions Consultant bei Manhattan Associates. Mit ihm wollen wir heute etwas tiefer in das Thema einsteigen und über die Kunst der perfekten Lieferung sowie die Rolle der Supply Chain dabei sprechen. Und natürlich darüber, wie KI, Self-Service und smarte Prozesse dazu beitragen können, steigende Kundenerwartungen auch angemessen zu erfüllen. Sebastian, du bist unser Gast. Bitte stell dich doch und deine Herausforderungen, die du bei Manhattan Associates hast, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vor. Und dann steigen wir danach ins Thema ein.
Gerne. Erstmal hallo Heiner und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr über das heutige Gespräch und über das spannende Thema, über das wir reden werden. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sebastian Kirbus. Ich bin ein Solutions Consultant bei Manhattan Associates. Bin ungefähr seit 3 Jahren dabei und zu meinen Aufgaben gehört es, unser Produktportfolio zu verkaufen. Und darunter fällt unsere Supply Chain Execution Suite. Das wäre unser Lagerverwaltungssystem und unser Transportmanagementsystem, aber auch unsere Supply Chain Planning Lösung und unsere Omnichannel Lösung, die gerade für den E-Commerce Bereich interessant ist. Und die Herausforderung, die wir sehen, ich meine, wenn wir ein paar Jahre zurückdecken und uns die Situation anschauen, wie wir sie bei Corona hatten, da sieht man eigentlich schon, dass Unternehmen wirklich versuchen müssen, ihre Produkte über mehrere Kanäle zu verkaufen. Weil wenn die stationären Geschäfte zu sind, dann bleibt nur der Onlinehandel eigentlich übrig. Und da muss noch viel getan werden.
Genau, und darüber, was getan werden muss, wollen wir heute sprechen. Und es ist schon nicht so einfach zurzeit im E-Commerce und deswegen wollte ich mal mit einer, so wie soll ich sagen, Überlebensfrage starten. Stillstand ist ja derzeit keine Option, es geht immer schneller und immer weiter. Aber warum ist es gerade jetzt so wichtig, eben die drängenden Veränderungen bei der Supply Chain schnell umzusetzen? Und warum kann vielleicht auch, wenn man da jetzt zögert, angesichts der aktuellen Herausforderungen an die Lieferketten, das zum echten Risiko für ein Unternehmen werden?
Ja, ich finde, erste Anstoß hat ja schon die Corona-Krise gegeben. Da haben die meisten Unternehmen wirklich gemerkt, was es bedeutet, wenn man wirklich nur auf einen Kanal setzt. Und was wir sehen ist, dass der Wettbewerb aber immer härter wird, gerade aus Fernost. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Das Problem heute ist noch immer, dass viele eine schlechte Online-Erfahrung gemacht haben. Also stell dir vor, du willst ein paar Schuhe bestellen. Du gehst auf eine Webseite und bestellst dein paar Schuhe. Das sind die weißen Sneaker, die du für deinen Sommerurlaub haben wolltest. Lieferzeit laut Webseite 2 Tage. Bekommst du Bestellbestätigung, aber danach keine Updates, gar nichts. Du hast keine Ahnung, wo deine Sendung ist oder wann sie auch genau eintreffen wird. Und das ist noch immer ein Problem, das viele Kunden haben. Und das führt oft zu Unzufriedenheit. Und was machen die meisten dann? Sie gehen zur Konkurrenz. Und das Problem ist, dass die Konkurrenz nicht schläft und sie wird gerade noch wirklich härter, gerade aus Fernost. Wenn wir zum Beispiel an die Zollpolitik der USA denken, dass wir dafür sorgen, dass viele Warenströme von China jetzt nach Europa wandern werden und eben es noch zu weiteren Preiskämpfen kommen wird. Unsere Unternehmen wie Temu zum Beispiel, Shein oder jetzt auch der TikTok-E-Shop, die haben da gute Karten, den deutschen Unternehmen große, also viel Marktanteil abzuluxen.
Ja, du hast angesprochen das Thema die Unzufriedenheit oder die mögliche Unzufriedenheit der Kunden. Wo beginnt denn jetzt bei der Omnichannel-Strategie der erste Schritt, wenn man dann eben vom Kunden her und vom Kundenerlebnis her denkt?
Ich denke, der beste Ort, um anzufangen, wieder konkurrenzfähig zu werden, ist wirklich der Online-Shop. Weil das so ein bisschen als Diversifikationsmittel dienen kann für die Unternehmen. Und das Wichtigste hier ist, dass man darauf achtet, dass der Online-Shop auf dem Smartphone gut bedienbar ist zum Beispiel. Das kann man über eine separate App machen oder wenn man einfach ganz mal auf die Internetseite geht, dass es so optimiert wurde, dass die Internetseite auf dem Smartphone gut dargestellt wird, weil ungefähr 80% der Deutschen, wenn sie einkaufen online, das Smartphone benutzen. Das wäre der erste Schritt. Es gibt noch so weitere Sachen, wie dass man allgemein auf eine gute Bedienbarkeit und Design achten sollte, aber auch auf schöne Artikelbilder und eine gute Artikelbeschreibung. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, auch auf eine gute Product Listing Page und Product Detail Page. Stell dir vor, du gehst auf deinen Webshop und du möchtest Schuhe kaufen. Dann gehst du zum Beispiel in die Kategorie Sneaker. Und alle Sneaker, die du angezeigt bekommst, das nennen wir Product Listing Page. Und was viele Kunden hier schon erwarten, ist, dass hier schon der Bestand dargestellt wird. Weil was du nicht machen möchtest, ist auf ein Produkt zu klicken, um dann auf der nächsten Seite zu sehen, ausverkauft. Ja, das ist einfach nur nervig. Wenn du jetzt auf deine Sneaker klickst, die du kaufen möchtest, was du dann angezeigt bekommen möchtest, ist auch die Lieferzeit und die Lieferoption. Da hat sich auch einiges geändert, dank Corona so ein bisschen. Zum Beispiel Pickup from Store wird immer öfter angeboten, dass du in dein Lieblingsgeschäft gehen kannst und dort die Schuhe holst, die du online bestellt hast. Oder eine andere Möglichkeit wäre Ship from Store, dass die Ware von einem Geschäft zu dir geliefert wird, was den Vorteil hat, dass die Lieferzeiten kürzer sind als vom Lager aus zum Beispiel und vielleicht auch sogar günstiger. Das Problem hier ist, dass viele Webshops, wenn es um die Kalkulation der Lieferzeiten geht, noch auf, ich nenne mal so, veraltete Excel-Tabellen zurückgreifen. Weil häufig ist es so, dass du eine Tabelle anlegst in dem System. Da gibt es eine Quell-PLZ und eine Ziel-PLZ. Das Lager könnte irgendwo in Berlin sein, zum Beispiel, und der Kunde irgendwo in Dresden. Und da wird dann ein harter Wert hinterlegt, 2 Tage zum Beispiel. Das heißt, wenn du bestellst, dann wird dir angezeigt, Lieferzeit 2 Tage. Und das kann akkurat sein, muss aber nicht. Und das Problem daran ist, wenn du jetzt zum Beispiel Schuhe bestellst und die kommen einen Tag früher an, dann freust du dich. Aber es kann ja auch sein, wenn die Lieferzeit zu lange ist, laut Internetseite, obwohl sie es tatsächlich nicht ist, dann kaufst du die Schuhe erst gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man Lieferzeit wirklich akkurat angibt. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben einen Machine Learning-Algorithmus geschrieben, der eben die historischen Daten analysiert und dann halt ganz genau weiß, okay, wie war eigentlich die Lieferzeit von Quell PLZ 1 zu Ziel PLZ 2 und kann dann eben genauer kalkulieren, wie die Lieferzeit ist und sie dann auch genauer anzeigen auf der Internetseite. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Kunden eher das Produkt kaufen und den Warenkorb nicht verlassen, weil die Lieferzeit zu hoch ist.
Ja, damit hast du schon einen spannenden Spagat angesprochen, vor dem der Händler jetzt eigentlich steht. Ja, er darf den Kunden nicht enttäuschen, darf aber auch nicht zu viel versprechen und darf aber nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst wird es ihm vielleicht teurer. Und jetzt stehen auf der anderen Seite die Konsumenten, die möchten halt ihre Bestellung dann auch noch selbstständig verfolgen, also wissen, wann und wo das ankommt. Das hattest du ja auch schon kurz erwähnt. Möglicherweise wollen sie es auch noch selber verwalten. Welche Rolle spielen denn jetzt hier mögliche digitale Self-Services? Du hast schon über Algorithmen gesprochen, die ihr da anwendet. Gibt es in dem Fall auch was her? Und was ist dabei vor allen Dingen für Händler zu beachten? Also gibt es Empfehlungen, die du da geben kannst?
Ja, ich meine, das schon gesagt. Ich meine, der Kunde will vor allem Kontrolle. Ich meine, du kennst es, ich kenne es auch. Wenn du etwas bestellst, dann willst du deine Bestellung auch verfolgen können. Das heißt, du machst es über eine App oder du machst es halt auf der Internetseite direkt. Aber du möchtest genau wissen, was ist der Status der Bestellung? Ist die Bestellung noch offen? Ist sie in der Kommissionierung? Wurde sie schon versandt? Wie viele Pakete bekommst du? Wo sind die Pakete? Das sind alle Sachen, die du haben möchtest. Was du aber auch haben möchtest, ist, du möchtest Änderungen vornehmen. Du hast zum Beispiel den falschen Artikel bestellt. Also möchtest du den Artikel stornieren. Ja, nicht jeder Online-Shop unterstützt das. Manchmal musst du beim Kundenservice anrufen, um diesen Artikel aus deiner Bestellung zu bekommen. Das ist halt extrem nervig. Und das kannst du eben lösen, indem du den Kunden Digital Self-Service-Funktion anbietest. Wie gesagt, das ist einfach eine App. Man kennt es ja bei Amazon zum Beispiel. Du guckst dir deine Bestellung an und kannst dann dort Änderungen vornehmen. Und das entlastet den Kundenservice enorm und sorgt aber auch für eine höhere Kundenzufriedenheit, weil du halt alles selbst verwalten kannst. Du kannst auch zum Beispiel, was wichtig ist, Retouren selbst erstellen oder Lieferadressen ändern. Ich hatte das, als ich umgezogen bin. Ich habe etwas bestellt, was habe ich natürlich nicht gemacht, die Lieferadresse geändert und musste dann wirklich dort anrufen. Habe 10 Minuten in der Warteschlange gewartet, bis ich endlich eine Dame am Telefon hatte, die zum Glück noch die Bestellung aktualisieren konnte. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man sich einfach denkt, im Jahr 2025 sollte das eigentlich Standard sein, dass ich meine Sachen selbst verwalten kann. Darüber hinaus, was wir auch sehen, ist der Trend Richtung Gen-AI-Chatbots. Also mit diesen Digital Self-Service-Funktionen kannst du relativ viele Sachen selbst verwalten, aber komplexere Probleme nicht selbst lösen. Und der Gen-AI-Chatbot, wir haben zum Beispiel auch einen geschrieben, der heißt Manhattan Active Maven, der ist Teil unserer Omnichannel-Lösung. Jeder Kunde hat Zugriff darauf. Der hat Zugriff auf alle Daten, die es gibt. Das sind Kundendaten, Zahlungsdaten, Bestelldaten, Bestandsdaten, der hat einen Überblick über das ganze Filialnetzwerk und Lagernetzwerk und kann eben diese Daten analysieren, um dann zu versuchen, dir weiterzuhelfen. Ja, du bestellst etwas online und es gab zum Beispiel eine Aktion, zwei Produkte für den Preis für einen, aber beim Checkout merkst du dann, hey, ich habe für zwei Produkte bezahlt. Und normalerweise würdest du den Kundensupport anrufen, aber so könntest du jetzt auch mit dem Chatbot reden oder sogar auch eine E-Mail schreiben und bekommst dann eine Antwort. Und der große Vorteil ist wirklich gegenüber normalen Chatbots, dass du keine komplizierten Skripte mehr einrichten musst. Weil bei einem normalen Chatbot muss sich ein Entwickler hinsetzen und sich Gedanken darüber machen, welche Fragen könnte der Kunde stellen und wo entlang des Entscheidungsbaums muss ich ihn führen, damit ich eine gute Antwort geben kann. Und das hast du bei GenAI-Chatbots nicht mehr. Die antworten mit natürlicher Sprache, sind wesentlich schneller und können auch die Probleme schneller lösen. Und wenn Sie mal das Problem nicht lösen können, können Sie eine Zusammenfassung schreiben und das Ganze wird an den Kundensupport gegeben, der dann auch sofort weiß, um was für ein Problem es sich handelt, muss also den Kunden nicht mehr mit 1000 Fragen löchern und kann sofort weiterhelfen.
Ja, das Thema KI hast du damit quasi schon angestochen sozusagen. Wahrscheinlich in der heutigen Zeit, wo die Planung für Lieferungen immer ausgefeilter wird, geht ohne KI auch hintendran nicht mehr sehr viel. Vielleicht kannst du mal schildern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wichtig denn künstliche Intelligenz in diesem Bereich inzwischen ist und welche anderen Lösungen ihr bei Manhattan Associates da vielleicht schon am Start habt.
Was wir anbieten können, ist eine Supply Chain Planning Lösung, die wir komplett neu geschrieben haben. Die ist jetzt komplett auf Microservices basiert und Cloud nativ und nutzt KI, um Unternehmen dabei zu helfen, optimal Bestellungen auszulösen. Also im Grunde geht es immer darum, das richtige Produkt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zu den richtigen Kosten zu haben. Und wenn man sich so ein Netzwerk anschaut von einem Schuhhersteller zum Beispiel, hat er mehrere Lager zum Beispiel, er hat mehrere Filialstandorte. Und das Problem, das man immer hat, ist herauszufinden, wie viele Schuhe muss ich eigentlich bestellen? Und was sind eigentlich die Lieferzeiten? Bei einem altmodischen Supply Chain Planning System hast du immer das Problem, dass die oft statisch sind oder regelbasiert, also weniger flexibel. Und wenn man jetzt dort mit KI reingeht, hat man viel präzisere Prognosen, weil man große Datenmengen analysieren kann. Zum Beispiel historische Verkäufe, Wetterdaten oder auch Markttrends, die dann in Echtzeit analysiert werden kann. Oder man hat eine dynamische Anpassung, die mit KI viel einfacher ist, wenn es zum Beispiel um Störungen geht in der Lieferkette. Also irgendwo gibt es Lieferverzögerungen. Ich glaube, das war doch im Suezkanal, als da das Containerschiff querhing und kein weiteres Containerschiff durchfahren konnte. Das sind alles Sachen, die man in Echtzeit analysieren kann, um dann eben Unternehmen zu helfen, Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Produkte zu bestellen und diese Produkte dann im Netzwerk zu verteilen. Spannendes Thema wäre hier zum Beispiel auch Fast Fashion, weil häufig ist es dann so, dass man meistens nur eine Bestellung tätigt für ein Fast Fashion-Produkt, irgend so ein rotes T-Shirt mit einem Logo drauf. Und das muss innerhalb einer Saison abverkauft werden. Und was dann wichtig ist, dass man dieses Produkt auch in die Filialen bringt, wo man weiß, dass man da auch den Bestand abverkauft bekommt und die Produkte nicht dorthin sendet, wo man weiß, dass sie schlecht laufen.
Jetzt ist das Rückgrat einer solchen erfolgreichen Omnichannel-Strategie ein leistungsfähiges Warehouse-Management. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also kurz WMS. Und wie lässt sich jetzt damit beim Fulfillment das Optimum herauskitzeln? Und wie flexibel und skalierbar sollte so ein WMS denn dazu sein, dass die Produkte auch, eben wie du es vorher angesprochen hast, in der angestrebten Zeit zum Kunden kommen?
Ja, die Kundenerfahrung, die fängt ja meistens an mit dem Online-Shop. Dann habe ich ein Produkt, das ich in den Warenkorb gelegt habe und dann drücke ich den Bestellbutton. Und der Webshop ist eigentlich mehr als nur so ein Schaufenster auf das Produktportfolio, das das Unternehmen hat, sondern dahinter stehen ja ganz viele logistische Prozesse. Eines der wichtigen Themen hier ist erstmal zu entscheiden, welches Lager oder welche Filiale den Auftrag erfüllen soll. Und wenn der Auftrag an ein Lager geht, dann hat natürlich das Lagerverwaltungssystem essentiellen Einfluss auf die Lieferqualität. Weil ich denke zum Beispiel an Events wie Black Friday zum Beispiel. Wenn ich ganz viele Bestellungen habe, dann ist es häufig der Fall bei älteren Lagerverwaltungssystemen, dass die in die Knie gehen. Das heißt, die können die Bestellungen gar nicht mehr reservieren und kommissionieren und an den Kunden senden, weil einfach die Systeme überlastet sind. Ein weiteres Thema wäre zum Beispiel dass ich meine Ressourcen besser planen kann, dass ich ganz genau weiß, okay, in 1, 2, 3 Wochen kann ich diesen Workload erwarten, um dann mein Personal richtig zu planen. Oder innerhalb eines Tages kann das Lagerverwaltungssystem sicherstellen, dass wenn ich im Wareneingang wenig zu tun habe und ich zu viel Personal habe, dass ich die in die Kommissionierung schicke, damit ich meine Aufträge rechtzeitig rausbekomme. Und das Ziel ist immer, dass ich die Aufträge so schnell wie möglich aus dem Lager bekomme, um sie an den Kunden zu versenden. Das heißt also, die Durchlaufzeit eines Auftrages muss relativ gering sein. Und dafür braucht man eben ein leistungsfähiges Lagerverwaltungssystem, das viele Funktionen hat, um die Ware zu kommissionieren und zu versenden, aber auch elastisch genug ist, um eben auch mit einem hohen Workload zurechtzukommen.
Ja, die Frage war eben, wie flexibel und skalierbar soll so ein WMS dann sein? Also was sind da die Anforderungen an so
Das
ein
eine ist
WMS?
eine technologische Anforderung, also die Skalierbarkeit hängt wirklich davon ab, von dem technologischen Unterbau ab. Wenn ich mir unsere Lösung anschaue, dann wird die in der Google Cloud gehostet. Die läuft insgesamt auf 3 Servern. Das heißt, wenn ich viel Last auf dem System habe, weil ich viele Aufträge zum Beispiel habe, dann kann ich die Last auf 3 Server verteilen. Da habe ich schon eine enorme Skalierbarkeit drin. Und ich habe natürlich auch noch meine Microservices-Architektur. Das heißt, auf einem Server habe ich nicht nur einen Microservice, also eine Funktion, die sich um die Auftragsplanung kümmert, sondern ich kann davon 10 oder 20 haben. Und durch diesen architektonischen Unterbau kann ich eben dafür sorgen, dass ich immer genug Leistung bereitstellen kann. Und die Flexibilität ergibt sich eigentlich aus dem Funktionsumfang. Also je nachdem, welche Produkte man hat, muss man ja verschiedene Funktionen anbieten. Bei iPhone zum Beispiel muss ich die Seriennummern erfassen. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Bei Gemüse oder Frischartikel muss ich vielleicht das MAD erfassen. Das sind alles Sachen, die ein Lagerverwaltungssystem anbieten muss. Und wie gesagt, das Ziel ist immer, die Ware so schnell wie möglich aus dem Lager zu bringen, damit der Kunde auch so früh wie möglich die Ware empfangen kann.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Du hast schon die Google-Server da erwähnt. Das System ist also letztendlich gut dafür geeignet und darauf ausgelegt, dann vor allen Dingen Leistungsspitzen auch bewältigen zu können, wie Black Friday oder Weihnachten oder wenn jemand sonst besondere Verkaufsaktionen hat. Da gibt's dann, stößt das Problem dann quasi nicht an seine Grenzen, sondern wird automatisiert die Dinge bewältigen können.
Ja, genau, aber dafür brauchst du, wie gesagt, eine moderne Architektur. Wir unterscheiden immer zwischen einer monolithischen Software oder einer cloud-nativen Software. Und um das zu erreichen, brauchst du wirklich eine cloud-native Software, die eben die Vorteile der Cloud richtig ausnutzen kann, was du bei einem monolithischen Block nicht hast. Aber das wäre, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcaster, näher reinzugehen.
Das können wir gerne machen, lieber Sebastian. Danke dir für diese tiefen Einblicke jetzt in die Entwicklung und Anforderungen an ein zeitgemäßes Omnichannel Management. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, wenn dieses Gespräch für Sie ebenso lehrreich war wie für mich heute. Hören Sie doch gerne demnächst wieder in unseren E-Commerce-Podcast rein, wenn es um aktuelle Themen rund um den digitalen Weg zum Kunden geht. Aber bevor wir an den Schluss kommen, wollte ich den Sebastian noch bitten, nochmal darauf einzugehen, warum jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und was mit Blick auf die künftige Entwicklung im Omnichannel Management für dich 3 bis 4 Dinge sind, die E-Commerce-Unternehmen jetzt ins Auge fassen.
Ich denke, Trends, die ich sehe, ist, dass es allgemein einen Trend zum Omnichannel gibt. Das heißt, dass Unternehmen Produkte über mehrere Kanäle verkaufen. Ich habe auch mal eine interessante Studie dazu gelesen, die gezeigt hat, dass Unternehmen, die ihre Produkte über mehrere Kanäle verkaufen, in der Regel erfolgreicher sind als Unternehmen, die ihre Produkte nur über 1 oder 2 Kanäle verkaufen. Das heißt, da gibt es einen klaren Trend Richtung Omnichannel. Und man hat ja auch gesehen, dass man eine gewisse Resilienz braucht, wenn Krisen kommen wie die Corona-Krise. Wenn einer der Kanäle komplett wegfällt, dann muss man andere haben, um das auszugleichen. Was ich auch sehe, was ich interessant finde, ist Augmented Reality. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Möbelstück kaufen möchte, dann kann ich das ja virtuell in meinen Raum setzen, um zu gucken, wie sich das dann im Zusammenspiel mit meinen anderen Möbeln, wie das aussehen würde. Ja, geht auch bei Schuhen oder Klamotten genauso. Was auch dafür sorgt, dass man auch die Retourenquote reduzieren kann, weil man einfach schon im Voraus weiß, ungefähr wird schon irgendwie passen. Das Thema Nachhaltigkeit ist noch immer ein großes Thema, denke ich. Ich habe mal eine Studie gelesen, da wurde beschrieben, dass 45% der Käufer sagen, dass die Nachhaltigkeit ein Entscheidungskriterium ist bei der Händlerwahl. Und da kann man dann zum Beispiel auch über einen Webshop so Sachen wie Lieferung zu Paketstationen anbieten, weil dann die Treibhausgasemissionen stark zurückgehen im Vergleich zu, wenn ich die Pakete eben zu den einzelnen Haushalten fahren muss. Und last but not least, was ich auch so ein bisschen sehe, ist der Trend zu Buy Now, Pay Later. Also man zahlt sozusagen auf Raten. Und das wird oft gemacht, wenn es um Produkte geht, die einen Warenwert von über 100 Euro haben. Also da
Ja.
sollte man auf jeden Fall dann auch diese Zahlungsmethode anbieten können.
Ja, vielen Dank. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du da jetzt am Schluss nochmal so viele spannende Sachen raushaust. Ich hatte mich ja quasi fast schon von dir verabschiedet, aber da hast du nochmal ein paar wichtige Punkte gesetzt. War auch wichtig, dass du da das so deutlich nochmal angesprochen hast. Also nochmal herzlichen Dank dir und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und als unser heutiger Gast gehört natürlich dir das Wort. Ich verabschiede mich jetzt von allen Zuhörern und Zuhörern und auch von dir. Vielleicht bis zum nächsten Podcast, den du angeboten hast.
Ja, vielen Dank, Heiner. Auf einen weiteren Podcast würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.